Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, unser Predigttext will nicht so ganz mit dem Evangelium für den heutigen Sonntag zusammenpassen. Nun ist nicht mehr von einer illustren Hochzeitsrunde die Rede oder, wie man auch immer zum Thema Alkohol stehen möchte, von einer fröhlichen und ausgelassenen Festlichkeit mit Wein. Jetzt im Hebräerbrief wird es ernst. Das 12. Kapitel ist insgesamt überschrieben vom Glaubensweg der Christen. Und noch bevor wir zu den Versen unseres Predigttextes kommen, ist von Zucht und Züchtigung die Rede. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Nicht heißt es, wen der Herr lieb hat, dem verwandelt er Wasser in Wein. Und weiter geht es in unserem Predigtabschnitt mit Aufforderungen. Darum stärkt die müden Hände, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Schließlich wird Mose in Erinnerung gebracht, der angesichts des goldenen Kalbes und der Glaubensuntreue ausrief: Ich bin erschrocken und zittere. Abschließend wird an Gott, den Richter, erinnert. Kurzum, lauter Aufforderungen und eher Beunruhigendes statt Befreiendes, gute Nachrichten. Zucht und Züchtigung, Heiligung, Erschrecken, Zittern, Erinnerungen an Gott, den Richter. Das alles will wahrlich nicht ganz zusammenpassen mit dem Evangeliumstext von heute. Dort lauter Zuspruch und Befreiendes, eben gute Nachrichten, Freude statt Angst, Zuspruch statt Züchtigung und so weiter. Wir werden aber gleich sehen, liebe Gemeinde, dass der Widerspruch eher scheinbar ist und dass es uns Christenmenschen durchaus auch gut tut, an den heiligen Ernst der Christusbotschaft erinnert zu werden. Christsein ist nicht nur Fröhlichkeit und Feiern. Es hat auch mit Nachfolge, Geboten und Gehorsam zu tun. Es ist nicht nur Rechtfertigung, sondern auch Heiligung. Glauben und Handeln sind die beiden Seiten derselben Münze. Paulus hat es an anderer Stelle auf die Formel gebracht: Wenn wir im Geist leben, dann handeln wir auch im Geist. Griechisch reimt sich der Satz des Paulus: Eizomen pneumati pneumati kai stoichomen. Wenn wir im Geist leben, dann handeln wir auch im Geist. Und Martin Luther bringt es auf ein schönes Bild, diesen Zusammenhang. Auf das Bild vom Baum. Wie ein guter Baum gute Früchte trägt, so ist es auch mit dem Christenmenschen. Der Christenmensch bringt als Frucht gute Werke hervor. Nicht, weil er muss, sondern einfach, weil er nicht kann. An anderer Stelle, für alle Mathematiker unter uns, hat Luther das auf die schöne Formel gebracht: 7 und 3 müssen nicht 10 ergeben, 7 und 3 ergeben 10. Früchte, gute Früchte. Und diese guten Früchte und guten Werke können sehr unterschiedlich ausfallen. Nicht jeder Christ mag ein guter Diplomat sein und taugt zur weltweiten Friedensstiftung. Für ihn mag die Aufforderung aus dem Predigttext "Jagt dem Frieden nach" in anderen Bereichen gelten. Darum ist es immer wichtig, den Willen Gottes zu prüfen und sein Leben danach auszurichten. Ja, wer den Willen Gottes für sein Leben geprüft hat, erkennt darin seine Gaben. Und wer diese Gabe erkannt hat, bringt sie in die Gemeinde ein. Ein klarer, einfacher Gedanke. Und wenn er sich wenigstens im Leben von uns Christenmenschen widerspiegeln würde, könnte die Predigt hier zu Ende sein. Doch der klare, einfache Gedanke widerspricht jeder Selbsterfahrung. Wer prüft schon, zumal andauernd, den Willen Gottes? Wer will sein Leben danach andauernd ausrichten? Wer möchte seine Gaben schon von Gott her zugeteilt wissen? Die eigene Erfahrung ist doch eher die, gerade nicht nach Gottes Willen, sondern nach dem eigenen Willen zu fragen. Ist nicht die Erfahrung die, dass wir uns auch in der Kirchengemeinde nur allzu ungern als die kleinen Rädchen in einem großen Getriebe verstehen? Ist die Erfahrung nicht eher die, dass man sich gerne für unabkömmlich hält, alles können will und zu können meint, statt bescheiden einen von Gott her zugedachten Platz einzunehmen? Paulus mahnt, weil er die unbescheidene Selbstüberschätzung auch im kirchlichen Bereich nur zu gut kennt. Niemand soll von sich mehr halten, als sich's gebührt, sondern solle maßvoll von sich halten, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. An anderer Stelle schreibt Paulus: Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und hat verschiedene Gaben. Diese bildhafte Wendung von Leib und den Gliedern ist in mehrfacher Hinsicht bestechend. Man stelle sich das Chaos vor, wenn die Augen plötzlich nicht mehr sehen, sondern zur Abwechslung mal hören wollen, die Ohren zur Abwechslung sprechen und die Nase hören möchte. Nein, es gibt ein gutes, wohlgefälliges und vollkommenes Zusammenspiel von Einzelgliedern. Jedes Organ hat seine Aufgabe und wirkt zum Guten des Ganzen. Das funktioniert freilich nur, wenn jedes Glied sich einfügt in seine Aufgabe, seine Gabe von Gott her erkennt, kurzum maßvoll ist. Maßvoll heißt hier so viel wie nicht neidisch auf die Gnadengaben der anderen Organe. Das Ohr fragt sich nicht permanent, wie schön wäre es, wenn ich sehen könnte, und das Auge, wie schön wäre es, wenn ich schmecken könnte und so weiter. Maßvoll heißt zufrieden, zufrieden sein mit dem, was einem von Gott her zugedacht ist. Und genau hier beginnt die Revolte. Denn das klingt zunächst rückständig, reaktionär, unaufgeklärt, zurückgeblieben, ja irgendwie blöde. Zufrieden zu sein mit dem, was einem zugedacht ist, das mag ja noch für menschliche Organe gelten, kann man sie doch vielleicht als willenlose Objekte betrachten. Aber für Menschen, für selbstbestimmte Subjekte, naja, Paulus selbst ist auch nicht naiv. Er kennt gut die Problematik und er weiß, wie tief sie auch ins Zusammenleben der christlichen Gemeinde hineinreicht. Auch die jungen Kirchengemeinden, an die er schreibt, waren ja keine problemfreie Zone. So wenig wie jede andere Gemeinde nach ihr und nicht auch die Domgemeinde von Berlin-Mitte. Die Einsicht, die zur Besserung führt, ist so einfach und klar, und doch tun sich Christenmenschen damit so schwer. Jeder hat seine Aufgabe in der Gemeinde, eine bestimmte Gabe bekommen. Das kann die Gabe der dienenden Unterstützung sein, die Gabe der Verkündigung, die Gabe des Musizierens, des Verwaltens, des Singens, ja die Gabe der Leitung. Niemand aber soll sich anmaßen, seine Gabe über die der anderen zu stellen. Daher soll auch niemand mit neidischem Blick auf die Gnadengabe des oder der anderen schauen. Nicht jeder und jede muss in die Gemeindeleitung gewählt werden. Es gibt viele Aufgaben in einer Gemeinde und das Wichtigste ist, vor Gott sind alle gleichwertig. Wer im Gemeindekirchenrat dient, hat dadurch keinen Vorsprung vor jemanden, der an anderen Bereichen der Gemeinde dient. Jeder bringt sich nach dem zugeteilten Maß ein. Ich denke, Es sind diese beiden Angelpunkte, die das Zusammenleben in einer Gemeinde, aber auch in jedem anderen Gemeinwesen problematisch machen. Zum einen der neidische Seitenblick. Der neidische Seitenblick auf die geschenkte Gnadengabe des anderen. Und zum anderen die Tendenz, Wertigkeiten in den Gnadengaben aufzubauschen. Beides vergiftet, ist im strengen Sinne Sünde. Die Gemeinde hört auf, Kirche Jesu Christi zu sein und wird zum politischen Club. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Das mahnt Jesu im Markus-Evangelium an. Gewiss, auch in der Gemeinschaft, die sich Kirche nennt, menschelt es. Persönlich muss ich zugeben, dass ich mir manchmal eine himmlischere Kirche wünsche, eine, in der etwa materielle Sorgenfreiheit herrscht, eine Kirche, in der nur Heilige versammelt wären, für die Selbstsucht, Anerkennungsdrang und Stolz Fremdwörter wären, eine Kirche schließlich, in der niemand hinter dem Rücken Dritter über tatsächliche oder vermeintliche Schwächen eines Mitchristen tuschelt, sondern in Offenheit und Demut Probleme anspricht. Aber diese Kirche gibt es nicht. Ebenso wenig, wie es den Pfarrer gibt, der all diese Tugenden verkörpert. Die Kunst des Glaubens besteht wohl darin, in all der mit Makeln behafteten christlichen Gemeinschaft etwas von dem einen Leib zu erkennen, zu dem uns Christus berufen hat. Wir haben nur diese eine Kirche, wir haben nur diese Gemeinde. Ja, wir haben nur uns, liebe Gemeinde. An den Menschen vorbei läuft nichts. Und vielleicht sollten wir auch nicht immer nur auf das schauen, was nicht läuft. Gegen alle protestantische Schwermut darf man vielleicht auch mal auf Geglücktes blicken. Dass ein schöner Gottesdienst wie heute Abend stattfindet, hat ja bereits damit zu tun, dass jeder bereit ist, ein Glied in einem größeren Ganzen zu spielen. Dass jemand, der den Kirchenraum vorbereitet, die Mikrofone überprüft, einen an der Tür begrüßt, später die Kollekte verwaltet, dass jemand, der den Gottesdienst vorbereitet hat, dass jemand, der liest, jemand, der Orgel spielt, ein wunderbarer Chor, jemand, der durch den Gottesdienst führt in Liturgie, Wortverkündigung und Gebet, das ist eine lebendige Gemeinde, die zuhört, mitsingt, mitbetet, Almosen gibt. Sie hier alle in diesem Raum. Seit 2000 Jahren funktioniert das nun schon so. Menschen feiern als Glieder am Leib Christi Gottesdienste. Ist das nicht auch in sich schon eine gute Nachricht? Wenn Sie mit mir dieser Meinung sind, dann dürfen Sie jetzt auf diese Predigt mit Amen antworten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.